aus Matthäus 6. Da sagt Jesus: Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Zunächst einmal ein paar Fragen an euch. Ihr dürft euch gerne melden, so richtig mit Hand hoch, so dass es alle sehen und so. Wer von euch spricht außer seiner Muttersprache noch eine Fremdsprache? Also nicht, dass er sie beherrscht, sondern nur so sich einigermaßen irgendwie verständigen. Wer von euch spricht außer seiner Muttersprache noch zwei Fremdsprachen? Okay. Drei? Lucy, du bleibst alleine übrig, aber super, echt super. Wer von euch kann Skifahren? Siegfried? Reinhold? Ja, schon etwas dünner. Gibt es jemanden, der malt, der zu Hause Bilder malt? Ja, Katja? Super. Leon auch? War einen vergessen? Wer spielt ein Instrument? Eins, zwei, drei, vier, ja, einige, schön. Wenn ihr in diesen Dingen besser werden möchtet, richtig gut werden möchtet, was müsstet ihr tun? Üben, 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 natürlich. Und am besten Unterricht nehmen. Ne? Wenn da irgendwie einer ist, der es besser kann als ihr, ist immer super. Dann kann man von dem sich was abgucken, dann kann man was lernen. Noch besser ist, man nimmt Privatunterricht bei jemandem. Egal um welche Disziplin es geht, Privatunterricht kann einen wirklich weiterbringen, wenn man auf das hört, was der andere, der Lehrer, einem sagt. Bei mir ist das früher mal Klavier gewesen. Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Ich habe aus den Kinderszenen von Schumann dieses eine Stück gehört von fernen Ländern und Menschen. Wollte ich euch eigentlich noch vorspielen, habe ich jetzt nicht vergessen. Wer kennt das? Ja, kennst du. Klar kennst du das. Das hat mich so berührt. Das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, boah, das will ich auch können. Ganz egal, was es kostet. Aber das will ich auch können. Das möchte ich auch. Und ich habe auch dann tatsächlich ja Klavierunterricht bekommen. Da waren dann ganz andere Gefühle im Spiel. Ärger darüber, dass die Finger nicht so wollten, wie ich wollte. Ungeduld, dass das alles nicht schneller geht. Und ich bin leider nie zu dem Punkt gekommen, dass ich tatsächlich dieses Stück von fernen Ländern und Menschen fehlerfrei spielen konnte. Habe ich nicht geschafft. Irgendwann habe ich dann leider doch aufgegeben. Wisst ihr, der Wunsch, etwas zu können, der ist immer schnell da. Man sieht irgendwie einen, der macht was, boah, ist toll. Das will ich auch. Die Frage ist, wie ernsthaft will ich daran arbeiten, diese Fähigkeit zu erwerben? Und ist sie das wert, dass ich so viele Stunden Übung da reinsetze? Bei den ersten Etüden bei mir kam dann sehr schnell die Frage auf, Moment mal, gibt's denn nicht einen anderen Weg? Irgendeine Tablette oder irgendein Chip oder so, den man irgendwo reindrücken kann, so Klavier, boing. Boah, das ist ja super, oder? Also da könnte man sich ja einiges sparen. Geht nicht. Und wann immer ich jemanden sehe, der Klavier wirklich beherrscht, da habe ich eine große Hochachtung vor, weil ich weiß heutzutage, derjenige, diejenige hat einen großen Preis dafür bezahlt, dass er, dass sie das kann. Langweilige Fingerübungen, Etüden. Damals als junger Mensch habe ich vielleicht noch drüber gelacht, habe ich gedacht, boah, wie kann man sich sowas nur antun? Ne, sitzt lieber am Computer oder vom Fernseher oder wie auch immer. Heute ist das was, was ich respektiere, wo ich denke, boah, da hat einer echt was eingesetzt. Was hat das mit diesem Text zu tun? Ich zeige euch die Verbindung. Bist du in deinem Leben schon mal irgendwo an einen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, dass du im Grunde unzufrieden bist mit deinem geistlichen Leben? Dass du Rückschau gehalten hast und irgendwie festgestellt hast, ich bin eigentlich geistlich nicht besonders viel gewachsen die letzten Jahre. Ist nicht viel passiert. Ich bin in den letzten 2, 3, 4 Jahren Gott nicht wirklich näher gekommen. Ich bin kein liebevollerer Mensch geworden, wie wir das heute Morgen gehört haben, dass das geschehen soll in uns, mit uns. Mein Charakter hat sich nicht wesentlich zum Guten verändert. Meine Freude an Gott, an der Gemeinschaft mit ihm ist nicht gestiegen. Mein Herz für andere Menschen, die in Schwierigkeiten sind, ist nicht größer geworden. Ich bin mit meinem Geld, mit meinen Gütern, die ich so besitze, nicht großzügiger geworden. Da sitze ich immer noch drauf. Da hat sich eigentlich auch nicht so wirklich was getan. Meine Freundlichkeit, meine Güte, mein Verständnis für andere, das ist alles nicht sonderlich gewachsen. Ich bin immer noch auf dem gleichen Standpunkt wie von vor 5 Jahren. Hast du irgendwo schon mal das Gefühl gehabt, dass sich da was tun müsste, dass du etwas tun müsstest? Wisst ihr, in diesem Abschnitt in Matthäus 6, da gibt Jesus uns quasi Privatunterricht. Privatunterricht für geistliches Wachstum. Denn es gibt tatsächlich so ein paar Fingerübungen oder sag ich mal geistliche Übungen, die uns voranbringen können. Disziplinen, die wir einüben können und die uns tatsächlich einen geistlichen Wachstumsschub geben können. Jesus erwähnt hier in diesem Text eine einzige geistliche Disziplin. Es geht um das Fasten. Das werden wir heute Morgen gar nicht groß betrachten. Das kommt vielleicht in einer weiteren Predigt nochmal dran. Aber wir wollen mit einigen, oder zumindest mit einer heute Morgen, ist so heiß, ich kürze dann ab, mit einer anderen geistlichen Disziplin beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche denken, ja, kann man machen bei so einem Wetter, muss man aber vielleicht nicht. Was hast du denn für ein Thema ausgesucht für heute Morgen? So jetzt nur irgendwelche Mönchsvorschriften da mit Nagelbrettern oder Selbstkasteiung oder irgendwas, das passt doch nur heute Morgen wirklich nicht. Ich kann euch beruhigen, es geht nicht um Sachen, die uns Kräfte rauben, sondern es soll darum gehen, dass wir etwas einüben, wo wir wirklich geistlich vorankommen und wo es uns dann zusätzlich Kraft gibt auch, Kraft gibt für unseren Alltag. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, nur abhängen, das bringt es doch auch nicht. Wann bist du mal irgendwie nach einem durchzeppten Fernsehabend, wo du keine richtige Sendung gefunden hast, so ins Bett gegangen hast und gedacht, boah, das war schön. Ne? Nie so richtig hängen geblieben irgendwie. Das ist doch völlig unbefriedigend, wo du irgendwie denkst, nee, also das brauche ich nie nochmal. Schauen wir uns mal an, was Jesus sagt. Matthäus 14 ist ein weiterer Text, den will ich jetzt mit euch angucken. Geht mal einen weiter. Da sagt er, wir fangen so an. Jesus hat an dieser Stelle eigentlich einen sehr, sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Und wir lesen jetzt in Vers 23, er entließ die Leute, damit sie nach Hause gehen können. Und als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Diese eine erstliche geistliche Disziplin, die wir bei Jesus sehen und wo er uns drin lehren will, ist die Einsamkeit, allein sein mit Gott. Nur du und er und niemand sonst. Das hört sich nicht besonders spannend an, nicht wahr? Gehört haben wir es alle schon mal. Es ist irgendwie nichts besonders Neues und ausprobiert hast du sicher auch schon mal mit mehr oder weniger Erfolg. Und trotzdem glaube ich, wenn wir manche Wahrheiten geistlichen Einsichten begreifen wollen, dann müssen wir diese geistliche Disziplin sehr ernst nehmen. Ich sage nicht, wie oft, ich sage nicht, wie lange, ich sage nicht, dass es so an so einem heißen Tag sein muss wie heute. Ich sage auch nicht, was alles in dieser Zeit vorkommen muss. Ich sage nur das eine, nimm dir in deinem Christsein Zeit, und zwar wache Zeit, gute Zeit, um mit Gott allein zu sein, nur du und er. Es gibt eine ganze Menge geistlicher Verhaltensweisen, die wir gut und einfach so zwischendurch machen können. Und die kennen wir alle. Und damit beschäftigen wir uns alle bestimmt. Ein Stoßgebet, ne? Da kommt irgendeine Situation, ach du liebe Zeit, ne? Ach, ich glaube ja noch an Gott. Herr, hilf mir jetzt in dieser Situation, hilf mir. Kurzes Innehalten vor Gott. Und das ist auch gut so. Gott möchte ja in unserem Alltag gegenwärtig sein. Das soll ruhig, auch unser Alltag soll ruhig durchsetzt sein von solchen Stoßgebeten, von solchen ganz kurzen Momenten, wo wir Kontakt aufnehmen mit ihm. Und doch gibt es eine Ebene der Gemeinschaft, die über das hinausgeht, was in so Stoßgebeten passieren kann, was so zwischendrin mal passieren kann. Es gibt Einsichten, zu denen wir nur dann durchdringen können. Es gibt Wahrheiten, es gibt eine Qualität des geistlichen Lebens, zu der wir nur dann durchdringen können, wenn wir tatsächlich uns Zeit nehmen. Zeit nehmen in einer 1:1 Gemeinschaft mit Gott. In der Einsamkeit mit Gott treten wir in regelmäßigen Abständen heraus aus der Betriebsamkeit. Wir können so uns und unser Leben ein Stückchen von außen betrachten. Raustreten aus dem, wie es immer läuft. mich in Gottes Gegenwart begeben, zurückschauen und fragen, ist dieses Hetzen und Jagen, in dem ich bin, eigentlich schon gewesen? Wie bin ich da hineingeraten? Wofür mache ich das? Muss das so sein? Muss das so bleiben? Vielleicht muss es das im Moment, aber für wie lange muss das so bleiben? Stecke ich mir ein Ziel, wann das mal wieder zu Ende sein soll? Diese Zeit der hektischen Betriebsamkeit? Oder umgekehrt, das, was ich eben schon angesprochen habe, dass wir raustreten aus dem Gammeln und Abhängen und sagen, war ganz schön, aber inzwischen nervt es mich. Warum habe ich zu nichts Lust? Warum bin ich so antriebslos? Brauche ich wirklich diese Zeiten immer noch zum Regenerieren? Ich habe das mal gebraucht, keine Frage, das war mal wichtig. Aber brauche ich das jetzt immer noch? Oder hat sich hier so ein Verhalten selbstständig gemacht, einfach weil es so bequem ist? In Zeiten der Einsamkeit mit Gott habe ich die Möglichkeit, mich und mein Leben für einen Moment von außen zu betrachten. Supervision sozusagen. Ich stelle mich drüber, ich schaue drauf, ich schaue, wo bin ich jetzt eigentlich und wo stehe ich? Und hier kann man dann in Gemeinschaft mit ihm falsche Prioritäten erkennen und entlarven. In Zeiten der Einsamkeit mit Gott haben wir die Möglichkeit, Dinge, die wir auch schon mal wussten, nochmal neu festzumachen und zu sagen, das soll wieder bestimmend sein für die nächsten Monate, wenigstens Wochen, wenigstens Tage. In Zeiten der Einsamkeit mit Gott wird uns auch neu klar, dass wir für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen sind. Er hat uns das äußere Leben geschenkt, er hat mir mein inneres Leben geschenkt. Und das kann nur voll zur Entfaltung kommen, wenn ich in Verbindung mit ihm stehe. Wo sonst wollen wir solche Schlüsselmomente erleben, wenn nicht in so einer bewussten Zeit mit ihm? Ich zitiere mal einmal den Henry Nouwen, habt ihr schon mal gehört von mir? Der schreibt einmal in der Zeitschrift Aufatmen, ach, wenn wir doch nur eine halbe Stunde am Tag nichts anderes täten, als einfach ein Wort des Evangeliums vor uns zu stellen und zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sag es dir dreimal und dann glaubst du immer noch, dass es nicht stimmt. Denn wir alle haben Angst, zu kurz zu kommen. Wir wünschen uns so vieles. Das ist der Grund, warum wir so nervös sind. Aber wenn wir festhalten daran, dass diese Wahrheit, die reine Wahrheit für uns ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und diese Wahrheit dann vom Verstand und vom Kopf heruntersinken lassen in unser Herz, dann werden diese Worte nach und nach auf die Wände eines heiligen Platzes in unserem Inneren geschrieben. Und das wird dann der Freiraum, in dem wir unsere Kollegen und unsere Arbeit empfangen können, unsere Familie, unsere Freunde, die Leute, die wir während des Tages treffen. Ich fand, das beschreibt so genau unser Leben. Wir wünschen uns so vieles. Das ist der Grund, warum wir so nervös sind. Wir alle haben Angst, zu kurz zu kommen. Darum rennen wir, laufen wir, haben so viele Dinge im Kopf, was wir noch tun müssen. Im Haus, im Garten, am Computer, am Auto. Ich hatte vor einer Weile mal eine Zeitschrift gekauft, das war die Geo Kompakt. Und die hatte den Titel »Das Rätsel Zeit«. Und da waren neben so manchen wissenschaftlichen Ansätzen, wo dann so erörtert wurde, was ist Zeit überhaupt und Zusammenhang Zeit und Raum und so, da ging es auch in einem Artikel um den Pulsschlag der Moderne. Und der Autor des Artikels, ein Biologe, beschreibt da, wie sehr sich das Leben in den letzten 100 Jahren verwandelt hat. Er sagt zum Beispiel, dass in den letzten 100 Jahren der Austausch von Nachrichten um das 10-Millionenfache gestiegen ist. Wundert uns wahrscheinlich nicht. Haben wir alle zum großen Teil mitgemacht, diese Entwicklung, was an Informationen mit einmal zur Verfügung steht, was auf uns einprasselt, manchmal gefragt, manchmal ungefragt. Und zu welcher Rastlosigkeit und Hektik das führen kann. Es gibt da eine Passage, die möchte ich euch noch gerne vorlesen. Er schreibt, viele Menschen haben zwar das Gefühl, ihnen eilen die Minuten und Stunden davon, eigentlich aber verlieren sie nicht die Zeit an sich, sondern die Kontrolle darüber, ihr Leben zu gestalten. Tatsächlich haben viele Getriebene im Grunde genommen genügend Raum für sich selbst, doch sie rennen derart vielen Reizen nach, möchten so viel erleben, dass ihre Zeit zerfasert. Ein Mehr an Möglichkeiten bringt schließlich nicht zwangsläufig ein Mehr an Freiheit mit sich. Die Verheißung der Moderne, dem Menschen mit immer neuen Innovationen zu mehr Selbstbestimmtheit zu verhelfen, kehrt sich bisweilen ins Gegenteil um. Jede neue Auswahlmöglichkeit kann unbewusst zu einem Konflikt führen. Wer eine von 100 Optionen wählt, entscheidet sich damit ja gegen 99 andere und mag sich dadurch nicht freier fühlen, sondern vielmehr eingeschränkt, unbefriedigt, denn eigentlich möchte er so viele Alternativen wie möglich wahrnehmen. Das Angebot vermehrt sich ständig. Die Zeit tut das nicht. Und so scheinen die Stunden immer weiter zu zersplittern. Wir leben in einer Welt, in der sich immer mehr Menschen auf der Suche nach Erfüllung ihrer Sehnsüchte verwirren, sagt der Hirnforscher Gerhard Hütte aus Göttingen. Sie haben kein Zeitproblem, sondern ein Gewichtungsproblem. Denn wer keine Zeit hat, weiß nicht mehr, was für ihn bedeutsam ist. Aus Geo. Keine frommen Leute, die das schreiben. Aber sie beschäftigen sich genau mit dem, was Jesus schon vor 2000 Jahren getan hat, als er sich regelmäßig in die Stille zu seinem Vater zurückgezogen hat. Sehen wir, der Weg zur Ruhe zu kommen ist nicht, dass ich halt noch ein bisschen schneller mache, um irgendwann mal Zeit zu haben für Gott. Das ist ja manchmal so in die Falle, die wir reinlaufen. Jetzt muss ich das noch schnell erledigen und dann so die Ruhe vor Gott nebenbei mal schnell zu entdecken. Das geht nicht. Das schließt sich aus. Henry Nouwen sagte, wenn wir mitten in dem Alltag festhalten daran und uns diese Wahrheit sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann wird diese Wahrheit nach und nach in unser Herz einsickern und das wird dann der Freiraum, in dem wir zur Ruhe kommen und uns und den Menschen um uns dann begegnen können. Ich mach an dieser Stelle einfach mal Schluss. Wir kommen dann nächstes Mal auch noch drauf. So, wie kann das geschehen? Was gibt es an Einzelheiten? Wie das praktisch werden kann, was ich selber tun kann. Aber ich denke einfach so diesen Gedankenaufriss einmal für uns und diese Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, das kann für uns schon ganz wichtig sein. Ich möchte jetzt, dass wir einfach ein wenig das einüben. So ein wenig ruhig sind jetzt an dieser Stelle, ruhig für uns sind, uns so eine Zeit der Stille nehmen und wir beten dann nachher noch das Vaterunser miteinander und singen auch noch ein Lied, aber vielleicht nimmst du einfach jetzt an dieser Stelle, wo du ein Stückchen angerührt bist von diesem Gedanken, mal diese Möglichkeit, wenn heute wieder viel anliegt, morgen sowieso, nimm dir jetzt so diese Minute, diese 2 Minuten vor deinem Herrn. Ich lese uns zunächst einmal das Gloria Patri. Wir bleiben sitzen dazu und sind einfach in der Gemeinschaft mit unserem Herrn.